Fragen? Ach ne, wollte ja meinen Pointer noch haben. So, wir sind tief abgestiegen am Montag in die in gewisser Weise Theorie der Logik erster Stufe und sind dann hinterher bis zu den Anfängen der Kalküle erster Stufe gekommen. Wir waren angefangen mit Substitutionen und hatten uns eine Stunde davor das Substitutionswertlemma angeguckt. Und das ist dieses Lemma, das sagt, wenn man den Wert einer Instanz von A ausrechnet, dann kann man das machen, indem man den Wert von A ausrechnet, wenn man den Wert von b für x in die Valuation reinsteigen. Ja, das heißt, so eine Kommutationseigenschaft, und die werden wir jetzt für die Korrektheit der Kalküle immer mal wieder brauchen. Okay. Wir haben uns als nächstes dann angeguckt, natürliche Schließen für die Logik erster Stufe. Ja, wir haben, wie wir es erwarten würden, in diesem Kalkül des natürlichen Schließens vier neue Regeln, für jeden Quantor eine, ja, eine Einführungsregel und eine Eliminationsregel. Ja, man kann einen Quantor einführen, wenn man für ein beliebiges x etwas weiß, wobei beliebig eben gerade wichtig ist, dass das x nicht in irgendeiner Annahme vorkommt, denn das würde ja die Beliebigkeit von x einschränken, dann kann man für alle x a schließen. Und wenn ich weiß, was für alle x a ist, kann ich für ein beliebiges Term kann ich einsetzen für x. Dual dazu die Existenzeinführung. Ja, wenn ich für irgendeinen Zeugen b weiß, dass a gilt, kann ich sagen, es gibt ein x a. Ja? Wenn Peter schläft und Peter ein Student ist, dann weiß ich, es gibt einen Student, der schläft. Und wir haben die Existenzelimination, wenn wir wissen, dass es ein X gibt, so dass A gilt, dann kann ich diesem X einen neuen Namen geben, kann das durch eine lokale Konstante ersetzen. Und alles, was ich aus dieser zusätzlichen Annahme schließen kann, kann ich auch allgemein schließen. Weil ich weiß ja, es gibt ein X. Das ist oft sehr wichtig, wenn man mit den Dingen arbeitet. Das ist so der Kalkül, den wir haben für das natürliche Schließen. Und das ist so die Grundlage dessen, was man mathematischen Beweisens nennt. Wir haben uns dann eine Sequenzenschreibweise angeguckt, wo man sagt einfach, ich werde die Annahmen, die ich gerade habe, ja, diese Art von Annahmen, die schreibe ich einfach als Gamma irgendwie vor den Nagel. Und da kann man dann genau sehen, wo die Annahmen zusätzlich eingeführt werden und wo sie wieder verschwinden. Das ist also eine andere Art und Weise, diesen Kalkül zu schreiben. Und wir haben hier die Regeln in dieser Schreibweise. Und was ich eigentlich wollte damit, ist, dass wir uns hinterher angucken, wie man Beweise erster Stufe zum Beispiel irgendwie linear aufschreiben kann. Dies hier ist im Wesentlichen die Form, in der dann auch Beweissysteme in Beweise anzeigen. Ja? Also in irgendeiner solchen Form ist das typischerweise, und wir finden solche Beweise, ja, solche Systeme, die interaktiv Beweise bauen können, sind in sowas wie der Programmverifikation der Stand der Kunst. Ja, da setzt man sich hin und bastelt solche Biester, nicht für die Irrationalität von Wurzel 2, sondern davon, dass irgendwie in dem Kommunikationsprotokoll zwischen Ihnen und der Bank es nie gelingen kann, einem Außen, dass es keinen Außenstehenden gibt, der irgendwie von ihrem Konto Geld abheben kann. Solche Sachen sind da interessant, aber sie bauen letztlich solche Beweise auf, im Kalkül des natürlichen Schließens. Und das System macht in solchen Systemen im Wesentlichen, dass es Schritt für Schritt nachprüft, stimmen die Inferenzregeln überein. Ja, das ist also dann so etwas, was ein Beweisprüfer, das kann man sehr leicht implementieren, denn alles, was man implementieren muss, ist das da, ja, Transformationsregeln. Die sind syntaktisch, die sind einfach. Und dann kann man irgendwie sagen, ein solcher Beweis, ich habe jeden Schritt geprüft, der Beweis ist tatsächlich okay. Ja. Im Prinzip ist das der Stand der Kunst, außer natürlich, dass man für echte industrielle oder auch akademische Anwendungen, dass man da größere Beweise hat, ja, und auch natürlich stärkere Logiken. Weil man viele, also es gibt Sachen, die man in der Logik erster Stufe nicht ausdrücken kann, und, aber im Prinzip ist das dasselbe. Um Ihnen so ein bisschen eine Größenordnung zu geben, es hat in der Mathematik jetzt zwei größere Beweise gegeben. Also einerseits haben Leute in Frankreich das Fay-Thompson-Theorem bewiesen. Das war so eine Sache, wo sich etwa 6 bis 8 Leute für 6 bis 8 Jahre hingesetzt haben und gemeinsam einen großen Beweis gebaut haben. Und dann gibt es mittlerweile einen Beweis der Kepler-Vermutung. Kepler-Vermutung ist das, also das kennen Sie, wenn Sie Orangen stapeln, ja, dann so, dass man so pyramidal die aufbaut. Ja, man macht irgendwie 4x4 Orangen und dann macht man da in die Zwischenräume 3x3 Orangen, dann 2x2 und dann oben eine drauf. Ja. Und es gab lange Zeit, und das hat Kepler schon vermutet, dass das die dichteste Packung von, der dachte damals noch Kanonenkugeln, wo das ja auch verwendet wurde, ist, und das hat man sehr lange nicht beweisen können. Vor 20 Jahren hat ein Mensch namens Tom Hales hat das bewiesen. Das waren etwa 400, 500 Seiten mathematischer Beweis plus nochmal irgendwie ein paar tausend Zeilen Mathematiker-Code, für einen relativ großen Wert von ein paar. Und dann nochmal Spezialprogramme, die dann irgendwie ein paar Jahre lang liefen, um irgendwie die verbliebenen, ich glaube, 13.000 Fälle zu prüfen oder so etwas. Ja, die Mathematiker haben gesagt, das Resultat können wir nicht überprüfen. Ja, wir wissen nicht, ob das stimmt. Und dann hat der sich hingesetzt und hat gesagt, so, jetzt zeige ich es euch aber. Und hat einen Beweis von der Bauart in einem Beweiser namens Hall Light gebaut. Zwischendurch, als es dann klar wurde, dass es wahrscheinlich mehr als 20 Jahre dauern würde, wenn er das ganz alleine macht, hat er sich Hilfe geholt. Insbesondere waren da irgendwie ganz viele Vietnamesen dran beteiligt. Irgendwie ein ganzer Mathematikfachbereich hat sich dann mit ihm zusammen darauf gestürzt. Und vor 2 Jahren haben sie dann im Beweis tatsächlich insgesamt durchgekriegt. Ja, also das sind so Größenordnungen von Beweisen, wo Sie sich vorstellen, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn ein System dann hinterher sagt, ja, Tom, dein Beweis stimmt. Okay? Und man weiß natürlich immer noch nicht, ob der Satz stimmt, denn es könnte ja sein, dass der Theorembeweiser Hall Light einen Fehler hat. Ja? Und es könnte sein, dass dieser Beweiskalkül, der da verwendet wird, nicht korrekt ist. Da sind wir uns relativ sicher. Aber ob der auch korrekt implementiert ist, das wissen wir nicht genau. Und es könnte immer noch sein, dass irgendwo mal ein kosmische Strahlen irgendwie genau das richtige Bit gekippt hat, so das und so weiter. Ja, also totale Sicherheit gibt es nicht, aber schon eine relativ gute Sicherheit. Ja, ein anderes Beispiel ist, Leute in Australien haben in ungefähr derselben Größenordnung, ja, eigentlich größer, einen signifikanten Teil erstmal des Linux-Kernels, dann der C-Programmiersprache, in dem der Teil des Linux-Kernels geschrieben wurde, bis hinter und bis runter zum Bytecode verifiziert. Ja, auch eine Riesenaufgabe. Und am Ende läuft in diesem Fall der Beweiser Isabel durch und sagt, jo, Schritt für Schritt geprüft. Das ist letztlich die Technologie, die dahinter steckt. Nämlich, wir bauen das Ganze in Beweisen nach, in Sprachen, die wir implementieren können. Logik erster Stufe ist relativ einfach zu implementieren. Und dann können wir Schritt für Schritt die Beweise prüfen. Gut. Dann haben wir, wie gesagt, Theorie angeguckt und haben auf genau die Art und Weise, wie wir das vorher gemacht haben, den Modellexistenzsatz bewiesen und haben einige theoretische Sätze daraus abgeleitet, unter anderem die Vollständigkeit dieses Kalküls, ja, das ist der Natural Deduction Kalkül in der ersten Stufe vollständig ist für die Semantik der Logik der ersten Stufe. Ja, das heißt, wir haben eine genaue Entsprechung wieder zwischen Semantik und Syntax. Deswegen können wir diese Beweise nehmen, um die Mathematik abzubilden. Gut. Das zweite Thema, was wir angefangen hatten, war, Sie können sich vorstellen, wenn Sie Beweise bauen, die dann sowas wie 500.000 Zeilen lang sind, dann möchten Sie nicht jede dieser Zeilen aufschreiben. Manchmal hätten Sie ganz gerne, dass Sie sagen, ich glaube, dieses Lemma stimmt, mach mal. Ja, man will einen automatischen Beweiser haben. Und das ist das, was wir uns jetzt als nächstes angucken wollen. Ja, wir haben schon gesehen, vorher, dass die ganze Theorie ist irgendwie aufgebaut wie der Mount Fujiyama. Ja, wir haben einen Berg, der hat oben eine Eiskappe, also jeder Term, jede Formel, jede Aussage. Da haben wir hier oben sowas wie für alle und ist gleich und nicht und oder. So ein Zeugs alles. Sie erinnern sich, als wir die Terme gebaut haben, gab es eben die obere induktive Sache, wo Terme gebaut wurden. Da kamen überhaupt keine Junktoren und Quantoren vor. Und dann gab es eben so die Ebene darüber, die Junktoren und Quantoren hat. Ja, und hier sind Terme, sowas wie F und G und A und X. Ups. Und war das das Letzte? Wer sieht's? Muss doch mehr Kreide geben, oder? Es gibt hier noch kürzere Kreiden. Ja. Und die Sache, die ich gerne möchte, dass Sie sich vor Augen führen, ist, dass diese Biester hier alle, wir nennen sie logische Konstanten, diese Biester haben eine fixe Interpretation. Ja? Die Interpretation der Gleichheit ist die Menge der Paare AA, wobei A aus unserem Universum ist. Fix, können wir nichts dran machen. Während die Interpretation von F, G, H und alles so ein Krempel, ja, die ist frei. Da können wir uns aussuchen, was wir wollen. Das heißt, wir haben eine Eiskappe von interpretierten Symbolen und darunter haben wir freie Symbole. Die interpretierten Symbole sind Dinge, die machen wir im Wesentlichen mit Methoden der Aussagenlogik, außer für die Quantoren. Und hierfür werden wir ein neues Verfahren kennenlernen, das heißt sich Unifikation. Das wird uns heute besonders beschäftigen. Da geht es im Wesentlichen darum, wie machen wir zwei Terme syntaktisch gleich? Und der Unterschied hier, ich sage, diese Dinger sind frei interpretiert, ja, zwei Terme, weil wir vollkommen frei sind, die Bausteine für die Terme beliebig zu interpretieren, sind semantisch gleich, genau dann, wenn sie syntaktisch gleich sind. Während das hier oben nicht stimmt, ja, A und A ist äquivalent zu A. Die sind syntaktisch unterschiedlich, aber weil die Bedeutung von und klar ist, haben wir gar keine andere Chance, als dass die in allen unseren Modellen sind die gleich. Das heißt, hier müssen wir irgendwas machen, was kalkülisch ist, während hier, wo wir nur die syntaktische Gleichheit haben, können wir etwas Algorithmisches machen und das werden wir jetzt machen. Das werden wir jetzt ausnutzen für das automatische Beweisen in der Logik erster Stufe. Okay. Und zwar, ich habe es gefunden. Und da habe ich noch mehr gefunden, sehr gut. Und zwar machen wir das im Tableau-Kalkül, aber der Resolutionskalkül funktioniert exakt genauso. Wir machen Tableau, wie in der Aussagenlogik, oben in der Eiskappe. Und irgendwann kommen wir an diese Schneegrenze und danach machen wir Unifikation. Alternativ können wir hier oben Resolution machen und irgendwann kommen wir an die Schneegrenze und machen Unifikation. Ja? Nochmal, wir haben uns an den Tableau-Kalkül erinnert und haben neue Alquantor-Regeln eingeführt. Sie sind immer noch Alquantor-Regeln, die in der Eiskappe oben sitzen. Ja, die beschäftigen sich mit Quantoren. Und da haben wir im Wesentlichen die alten Bekannten. Wenn wir für alle xa true haben, dann machen wir eine Instanz, genau wie im Kalkül des natürlichen Schließens. Und wenn wir ein für alle xa false haben, lesen Sie das bitte als, es gibt ein x a nicht a, dann geben wir dem einen Namen. Wiederum, genau wie im Kalkül des natürlichen Schließens. Das sind so unsere Grundreflexe. Ja, ich mache eine Instanz für alle und ich gebe einen Namen für es gibt. Und dies hier ist ein schlechter Kalkül, haben wir uns darüber unterhalten, weil wir hier unendliche Verzweigung haben. Sie erinnern sich, dass wenn man Beweise automatisieren will, muss man alle Möglichkeiten abarbeiten. Das heißt hier typischerweise unendliche Verzweigung, denn wenn wir nur eine Funktion und einen Konstanten haben, sagen wir mal, wir haben a als Konstante, also nullstellige Funktion, und f also eine einstellige Funktion, dann haben wir schon Terme a, f von a, f von a und so weiter. Das heißt, wir müssen alle die ausprobieren mit dieser einen doofen kleinen Regel. Die sieht ja eigentlich ganz harmlos aus, ist sie aber nicht. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie so ein Tableau-Kalkül implementieren, ja, dann können Sie sich vorstellen, Sie haben so eine Art Loop, der geht über Ihr Tableau drüber und versucht, jede Regel einfach anzuwenden. Naja, und diese Regel anzuwenden, dauert unendlich lange. Großer Mist, schlechtes Programm. Okay? Jetzt kann man natürlich versuchen, das statt in einer vernünftigen Programmiersprache in C++ zu schreiben oder so etwas und um Faktor 2 in Geschwindigkeit zu bringen. Ja? Das hilft uns aber gar nichts. Ja? Unendlich halbe ist immer noch unendlich lange. Das heißt, was wir eigentlich machen müssen, ist, dass wir einen besseren Kalkül, schaffen. Und dazu haben wir uns die ersten Ideen angeguckt. Und die Idee hierbei ist, und das ist bei allen Kalkülen in der Logik erste Stufe, wo man unendlich viele Instanzen machen kann, ist, dass man den Instanzierungsschritt, der unendlich verzweigend ist, so lange verschiebt, bis man Informationen hat. Und das machen wir hier durch einen kleinen Kunstgriff, indem wir einfach sagen, ja, wir wissen nicht, was wir einsetzen sollen, also setzen wir eine Variable ein, die wir hinterher, später besetzen können. Ja, das ist ein Verschiebungsschritt. Variablen sind genau dafür gemacht, dass sie für alles Mögliche stehen. Ja, und deswegen setzen wir einfach eine Variable ein und merken uns, dass wir damit hinterher noch was machen müssen. Und die Idee ist hier, dass wir die Schnittregel, die einen Ast schließt, verallgemeinern, indem wir sagen, nicht nur können wir schließen, wenn wir dasselbe Literal mit zwei verschiedenen Vorzeichen sehen, sondern hier erlauben wir auch zu schließen, wenn wir die Dinger gleich machen können durch eine Substitution. Und es wird sich herausstellen, dass das der Akt des Gleichmachens durch eine Substitution, dass der algorithmisch lösbar ist. Und Sie können sich vorstellen, dass dies hier ein Riesenbrummi von Term ist und das ein Riesenbrummi von Term ist und die natürlich sehr viel Struktur haben. Das heißt, das sagt uns, was hier gemacht werden muss. Ja, und wir hatten uns als allerletztes dieses Beispiel angeguckt. Ja, wir haben mit irgendeiner Formel angefangen, platsch die Wumm, haben den ganzen Krempel hier, haben ihn vereinfacht. Und hier ist der interessante Schritt. Anstatt, dass wir hier direkt raten, och, nehmen wir doch mal A, für dieses für alle x, nicht p von x, haben wir es einfach mit y ersetzt. Okay? Und konnten weitermachen. Und haben dann dieses Biest hier uns angeguckt und haben dafür ein pa true und ein pb false gekriegt. Und dann konnten wir sehen, aha, wir haben ein PY false und ein PA true. Und die können wir gleichsetzen, indem wir Y zu A machen. Und die Regel, die wir uns gerade angucken, die verallgemeinerte Schnittregel, sagt, wenn wir zwei Literale gleich machen können, durch eine Substitution, dann tun wir das und ersetzen in dem gesamten Tableau alle Y-Löner, diese beiden hier, durch A. Und wenn man sich das mal anguckt, dann sieht das ja genauso aus, durch diesen verspäteten Schritt, als hätten wir hier direkt Y gleich A geraten. Und wenn es uns gelingt, einen Algorithmus zu finden, der sagt, ich nehme zwei Terme, oder in diesem Fall zwei Atome, und mache sie gleich durch eine Substitution, dann können wir dieses hier machen. Okay? Das ist der Trick hier. Wir verschieben die Entscheidung so lange, bis wir Informationen haben, und in diesem Fall ist die Information, wir haben zwei Literale, die gegengleich sind. Und dann berechnen wir die Substitution, die wir brauchen, ums Fallera. Okay, das ist diese Regel. Und als letztes müssen wir die Existenzregel verallgemeinern. Und da kommt so eine kleine Geschichte rein, die ich auch nochmal an einem Beispiel erklären möchte. Wenn wir sowas haben, für alle x gibt es ein y, x ist der Vater von y. Ja? Jeder hat einen Vater. Nun, machen wir doch mal was. Ja? Wir haben hier, sagen wir mal, ein True. Jetzt machen wir für alle X. Sehen wir, was machen wir? Ja, hier. Wir schnappen uns eine neue Variable, eine, die wir noch nie vorher gesehen haben. Hat irgendjemand eine Vorliebe? Z, wunderbar. Kein Z irgendwo in der ganzen Gegend hier. Ja, wunderbar. Und dann sägen wir den Null-Quantor ab und ersetzen alle X durch Z. Gut. Immer noch true. Ja, jetzt schreiben wir das um. Das ist nicht für alle Y, nicht P von Z, Y. Und wenn wir jetzt einfach wie vorher dahin gingen und sagten, nicht P von Z, C, ja, dann passiert irgendwas ganz Komisches. Ja? Das C, ja, das ist der Charlie. Was sagt das? Naja, Charlie hat keine Kinder, richtig? Denn wir haben eine freie Variable, da können wir einsetzen, was wir wollen. Ja? Und egal, was wir da einsetzen, es ist nicht Kind von Charlie. Was eigentlich dahinter steht, ist, dass dieses Y hier, dass das irgendwie von X abhängt, typischerweise. Ja, das ist ja. Sehen Sie die Abhängigkeit? Wenn ich jetzt sage, für alle X gibt es ein Y, Y ist ein älterer Teil von X oder sowas, ja, dann würden Sie sagen, na klar, zum Beispiel der Vater. Aber nun ist Ihr Vater anders als mein Vater. Ja, und Ihre ist anders und Ihre andere und so weiter. Untereinander weiß ich es nicht so genau. Ja, und da ist es einfach so, dass wir diese Abhängigkeit, die hier zwischen X und Y besteht, die müssen wir respektieren. Deswegen machen wir nicht einfach einen Zeugen hier, sondern einen Zeugen, der abhängen kann von Z. Und dies hier, macht diese Abhängigkeit explizit. Das ist der Preis, den wir bezahlen dafür, dass wir in dieser Regel hier einfach den Quantor absägen. Wir müssen in dieser Regel hier, wenn wir ein für alle xa haben, dann kann das ja 27 freie Variablen haben, die dadurch entstanden sind, dass wir hier umbenannt haben und Quantor abgesägt haben. Also müssen wir die Abhängigkeit von allen freien Variablen, die vorher mal allquantifiziert gewesen sind, müssen wir hier wiederum einbauen. Und der Zeuge kann von denen allen abhängen. Und das ist der Preis, den wir für das Verschieben des Ratens zahlen müssen. Okay? Das sind unsere drei neuen Regeln. Ich behaupte, dass wenn wir jetzt mal annehmen, dass wir gleichmachende Substitutionen berechnen können, dann kriegen wir einen Kalkül. Es gibt hier eine Kleinigkeit, die wir an diesem Beispiel sehen. Ja, wir haben in diesem Beispiel, das wir uns angeguckt haben, ist es uns gelungen, diesen Ast hier zu schließen. Zu diesem Zeitpunkt ist y zu a geworden. Das heißt, man würde ja eigentlich ganz gerne p von b auch hier mitschließen. Ja? Das geht aber nicht. Was machen wir? In diesem Fall nehmen wir uns nochmal dieses Biest hier vor und können uns da einfach eine neue Variable, in diesem Fall nicht p von z, verschaffen. Sie erinnern sich, wir haben die Regel, die sagt, wenn wir irgendwo ein für alle xa sehen, dann können wir uns eine neue Instanz mit einer Variable von verschaffen, in diesem Fall hier nicht p von z, das gibt mir ein p von z falsch, das kann ich gegen dieses hier, kann ich schneiden mit der Substitution b für z und dann sind wir durch. Ja, wir haben ein geschlossenes Tableau und haben dadurch einen Beweis in diesem Kalkül. Dies hier, also das ist so. Wir dürfen diese Regel auch mehrfach anwenden. Im Prinzip unendlich häufig. Aber praktisch gesehen passiert etwas anderes. Das wenden wir immer nur dann an, wenn wir sie brauchen. Also wir haben eine Multiplizität. Wie oft wir auf jeden Allquantor diese Allregel anwenden können. Und wir wissen vorher die Multiplizität nicht. Wir brauchten hier eine Multiplizität von 2 für dieses Ding. Manchmal braucht man Multiplizität 0, wenn das irgendwie anders weggeschossen wird. Manchmal braucht man 1, manchmal braucht man 17. Ja? Das ist eine sehr wichtige Sache aus theoretischen Gründen, denn wir wissen, das werde ich nicht beweisen in dieser Vorlesung, dass Prädikatenlogik erster Stufe unentscheidbar ist. Das heißt, es gibt keine Prozedur, die für jede Formel uns sagt, die ist beweisbar oder nicht beweisbar. Wenn Sie sich die Regeln angucken, ohne Multiplizitäten, dann hätten wir eine Entscheidungsprozedur. Ja? Wenn man alle dieser 1, 2, 3, 4, 4 Regeln aus der Aussagenlogik plus 2 plus eine Regel, die kann man ja nur endlich oft anwenden, ja, weil wir in der Ausgangsformel nur endlich viele Junktoren haben. Ja, wir hatten ja uns überlegt, dass in der Aussagenlogik das Tableau ein Entscheidungsverfahren ist. Ja, dann hätten wir hier eine entscheidbare Prozedur für Logik erster Stufe und das steht im Widerspruch zur Theorie. Die Multiplizitäten, die wir noch raten müssen sozusagen, die geben uns eine Semi-Entscheidungsprozedur. Eine Prozedur, die für jedes Theorem irgendwann mal anhält und sagt, ja, hier haben wir einen Beweis, aber unter Umständen bei nicht allgemeingültigen Formeln unendlich lange laufen kann. Nicht muss, aber kann. Deswegen sind die Multiplizitäten wichtig. Eine Sache, die Sie sich hier auch noch vor Augen führen müssen mit dieser letzten Regel. Es kann durchaus sein, dass wir hier eine Wahl haben. Ja, wir können irgendwann mal, wann immer wir gucken und versuchen, diese Regel anzufangen, gucken wir ja in den Ast hoch und sagen, naja, welche mache ich denn gleich? Und es könnte sein, dass es 2 Literale gibt, die wir gleich machen können. Und da müssen wir das systematisch das Richtige nehmen. Ja, das ist also in diesem Beispiel hier so, ja. Ich habe das so ein bisschen, das ist im Wesentlichen das gleiche Beispiel, ich habe es so ein bisschen aufgepustet. Ja. Dann kommen wir hier in zwei Äste, den einen können wir schließen mit A für Y, da ist er. Ja. Und wenn wir diesen Ast hier angucken und für Y ein A machen, dann lässt sich dieser Ast hier nicht schließen. Okay? Immer daran erinnern, dass wenn ich einen Ast schließe, wende ich die Substitution auf das gesamte Tableau an. Ja? Und in dieser Situation können wir entweder mit A für Y schließen oder mit B für Y schließen. Und wenn wir das Falsche nehmen, wie in diesem Beispiel, können wir nicht schließen. Man könnte natürlich die Multiplizität jetzt ausnutzen und sich hier nochmal eine Kopie von diesem Biest hier verschaffen. Ja? Dann kriegt man im Wesentlichen diesen Teilbaum hier nochmal drunter kopiert. Und wenn man dann wieder das Falsche nimmt, dann kann man das unendlich oft machen. Also das ist keine wirkliche, das hilft nicht, wenn man einfach sagt, ach, wir haben ja eine Multiplizität, ich kann alles nochmal machen. Ja. Man muss systematisch alle Möglichkeiten hier zu schneiden, ausprobieren. Wenn man auf diese beiden Sachen aufpasst, hat man einen vollständigen Kalkül. Man kann das implementieren. Und wenn man das clever macht, kriegt man da ganz nette kleine Dinge mit raus. Ja, irrational. Es gibt sowas, wenn man mit die Irrationalität von Wurzel 2 kriegt man, wenn man die richtigen Lemmata gibt, kriegt so einen Theorembeweiser in 15 Millisekunden raus. Man sollte nicht glauben, dass man ihm einfach sagt, die Kepler-Vermutung und nun mach mal. Das ist sozusagen jenseits dessen, was wir rauskriegen. Ich habe Ihnen versucht zu zeigen, wo wir Suche haben. Ja, wir haben einmal die Suche, die wir systematisch abarbeiten müssen mit wo schließen wir und die Suche im Wesentlichen über Multiplizität. Ja. Und das gibt einem natürlich Suchprobleme und wir wissen, die sind exponentiell und exponentiell in der Länge des kürzesten Beweises und dann wird man irgendwann scheitern mit endlichen Ressourcen. Okay? Über die Spanning Matings gehe ich, glaube ich, drüber hinweg. Gibt es hier noch irgendwelche Fragen zu? Gut, dann wenden wir uns der Unifikation zu. Unifikation ist die Frage, gegeben zwei Terme A und B, kann ich eine Substitution finden, die die beiden gleich macht? Und wir wollen uns mal angucken, ja, also wenn wir zum Beispiel die Terme A und B nehmen, A und B Konstanten, fangen wir wirklich ganz langsam an, ja, kann man die gleich machen durch eine Substitution? Also die Frage ist, Sigma von A, ist das gleiche wie Sigma von B? Gibt es eine solche Substitution? Ja? Nein. Substitutionen erlauben nur so, das sind beides Konstanten, deswegen habe ich das gesagt. Ja, das sind nullstellige Funktionen. Das ist keine Variable. Ja? Erinnern Sie sich an die Definition der Substitution. Ich kann in Konstanten, also Funktionen, kann ich es reinziehen. Also was wir hier eigentlich haben, ist A gleich B. Und sind die gleich? Die Antwort ist nein. Offensichtlich. Das eine ist A, das andere ist B. Ja, ist Peter gleich Maria? Nee. Und der Hintergrund, der semantische Hintergrund ist, dass ich frei bin, in der Semantik A und B zu interpretieren, wie ich möchte. Ich kann A interpretieren als 1 und B interpretieren als 2. Ja, dann habe ich das I Phi von A gleich B. Was ist das? Ja, das ist I von gleich. Und wir erinnern uns, I von gleich, da oben steht es irgendwo noch, sind die Paare AA. Ja, angewandt auf I Phi von A, I Phi von B. Ja, das ist das gleiche wie I von gleich. Angewandt auf Phi von A, Phi von B. Nein, stimmt gar nicht. Das, ich habe mich in meine eigene Falle getappt. Ja? Nämlich I von A, das sind beides Konstanten. Und I von A ist 1, I von B, hatten wir gesagt, ist 2. Ja? Und wann ist diese Sache wahr? Na, genau dann, wenn das in dieser Menge liegt, in dieser Menge von Paaren. Und offensichtlich liegt es da nicht drin, weil dieses hier immer nur Paare hat, die gleich sind. Also das Paar 1, 2 ist da nicht drin. Das Paar 1, 1 wäre drin gewesen, das Paar 2, 2 wäre drin gewesen, das Paar 17, 17 wäre drin gewesen, aber dieses hier ist sicherlich nicht drin. Also ist der Wert von diesem Ding falsch. Also müssen wir annehmen, ja, dass zwei Konstanten, die unterschiedlich aussehen, unterschiedlich sind. Okay. Hätten Sie auch gleich sehen können, A ist anders als B. Wir wollen die syntaktisch gleich machen, dass sie wirklich identisch aussehen. Gut, nächster Versuch. So war's. Kann ich die beiden gleich machen durch eine Substitution? Noch was. Kann ich die gleich machen? Sie können irgendeine, ich schreibe noch mal ein paar mehr an, ja. So, Antwort für irgendeine davon. Sie können entweder sagen sowas wie, 4 kriege ich hin, ja, mit der Substitution sowieso, oder aber 4 kriege ich, kann nicht, kann keine Substitution geben. Ja. Wunderbar, dann kriege ich nämlich A für x. F von x ist f von a und das ist genau identisch f von a. Bingo, sehr gut. Noch einer. Ja. Genau. Muss ich das noch durchführen? Gut. Einer von Ihnen, der sagt, ich muss es durchführen, dann reicht das. Das ist vollkommen okay. Okay? So. Ja. Nochmal als Nachfrage, an der Stelle sind x und a aber Variablen. Immer die hinteren Buchstaben im Alphabet sind Variablen und die vorderen Buchstaben sind Konstanten. Ja. In den Slides sind alles, was groß geschrieben ist, Variablen und alles, was klein geschrieben ist, Konstanten. Da Sie aber an Tafel bei meiner schönen Schrift das sowieso nicht unterscheiden können, habe ich dann ein bisschen andere Konvention. Okay? Noch einer? Wie wäre es hiermit? Mit der 3? Ganz genau. Dasselbe, ja? A für X, genau. Wie ist mit dem? Nee, F und G sind anders. Ja? Sonst könnte man ja auch sagen, gack off oder sowas, ja? Das sind verschiedene Buchstaben, also sind sie verschieden. Mit den gleichen Argumentationen, die wir hier gemacht haben, weil wir frei sind, sie zu interpretieren, muss ich davon ausgehen, dass sie verschieden sind. Und egal, was passiert, egal, was ich hier für X einsetze, ich werde F von irgendwas kriegen und G von irgendwas. Ja, wenn ich jetzt semantisch argumentieren wollte, dann könnte ich sagen, F ist die Funktion Konstant 1 und G ist die Funktion Konstant 2. Und egal, auf was ich es anwende, sie werden immer verschieden sein. Bums. Okay? Also, kein Unifikator. Ja? Wie ist mit 6? Ja. Ah, dieses hier. Das da. Das ist ein F. Ganz genau. Oder X zu 3 und Y zu 3 und solche Sachen. Ja? Hier habe ich jetzt ganz viele Möglichkeiten. Okay? Und finally 1. Ja. Genau. Egal, was ich da einsetze, dies hier ist immer F von was auch immer, das ist immer A. Die sind immer die gleichen. So hatte ich es geschrieben. Okay. Und dies hier waren so die Sachen, die man machen konnte mit 2 Buchstaben. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir haben irgendwas Interessantes. Ja, groß. 1000 Zeichen. Ja. Das heißt, wir brauchen einen Algorithmus, der uns das entscheidet. Und schon mit diesen Beispielen können wir aber auch eigentlich was sehen. Ja. Wir sehen, dass man manche, es gibt Termpaare, die können wir nicht gleich machen. Es gibt Termpaare, die können wir durch eine Substitution gleich machen. Und es gibt Termpaare, die kann man durch ganz viele Substitutionen gleich machen. Und wenn wir uns jetzt hier unten mal die Beispiele angucken, ja, dann hatten wir x für y, die kann man nehmen, y für x. 3 für x, 3 für y und so weiter. Was man hier sieht, ist Folgendes. Man kann diese Substitution kriegen aus jeder von derer. Ja? Wenn man nämlich x für y nimmt und dann hinterher noch dann weiter instanziert. Ja, also wenn man hier mit x für y nimmt, dann hat man sowas wie von der Bauart f von x gleich f von x. Und wenn ich dann noch x zu 3 mache, dann habe ich f von 3 gleich f von 3. Okay? Also der Trick, den wir jetzt verwenden werden, ist, dass wir sagen, wir können manchmal, wenn wir mehr als eine Lösung haben, andere Lösungen durch Weiterinstanziieren kriegen. Und man kann sich vorstellen, dass wenn diese Unifikation, die entspricht, die verwenden wir ja fürs Raten von Lösungen. Ja, Sie erinnern sich. In diesem Beispiel, wir machen hier Unifikation und haben a für x. Und Sie können sich vorstellen, dass je mehr Variablen wir durch Konstanten ersetzen, so weniger Chancen haben wir noch irgendwas mit dem Zeugs anzufangen. Ja? Wenn wir hier x für y hätten, dann könnten wir mit dem x hinterher noch was anstellen, zum Beispiel hiermit. Das heißt, was wir hier in diesen Algorithmen, in diesen Tableau-Kalkülen wollen, ist, dass wir uns möglichst wenig festlegen. Und Sie können sehen, dass x für y legt sich nur fest, was das y ist, nicht was das x ist. Während dieses hier legt sich fest, was das x und das y ist. Und deswegen werden wir deswegen werden wir uns bei der Unifikation Folgendes angucken. Ja, wir werden versuchen, Terme gleich zu machen, finden eine Substitution Sigma, sodass Sigma von A gleich Sigma von B ist. Wir haben immer mal wieder viele Lösungen. Alle diese Lösungen nennen wir Unifikatoren. Und wir interessieren uns davon, welche Unifikatoren am allgemeinsten sind. In diesem Fall sind dieses hier die beiden allgemeinsten Unifikatoren, weil wir alle anderen durch Weiterinstanziierung kriegen können. Und diese beiden sind halt so, dass sie Renamings voneinander sind und deswegen werden wir die als gleich betrachten. Und es stellt sich hinterher heraus, dass wenn wir uns nur für die allgemeinsten Unifikatoren interessieren, dass wir die dann berechnen können. Okay? Das ist die Idee. Wir haben Lösungsmengen hier, zum Teil unendlich groß. Wir können die repräsentieren durch einen allgemeinsten Unifikator. Und der ist genau der, der uns in so Algorithmen wie Tableau oder so etwas interessiert, weil er sich am allerwenigsten festlegt. Ja, das heißt, das Unifikationsproblem ist, finde den allgemeinsten Unifikator zwischen zwei Termen. Und Sie haben gesehen hier, das ist ein interessantes Problem. Zumindest hat es Sie ab und zu mal mehr als ein, zwei Millisekunden beschäftigt, schon einfache Unifikatoren rauszukriegen. Ich komme jetzt nochmal, also die Definitionen sind etwas komplexer. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Man muss nämlich aufpassen, dass man alles richtig macht, sonst wird die ganze Metatheorie falsch. Die erste Konferenz, zu der ich je gegangen bin in meiner Promotionszeit, war eine Unifikationskonferenz. Also das Unifikation ist rund um 65 erfunden worden, als das Mittel, was hilft bei solchen Kalkülen. Als ich dann 1990 zu dieser Konferenz war, hat ein Kollege von mir genau diese Definition eingeführt und hat gezeigt, dass alles, was es vorher gab, theoretisch falsch war. Erlanger Student im Übrigen, hat in Erlangen promoviert. ja, war ein paar Jahre älter als ich. Ja, das heißt, man muss ein bisschen aufpassen. Und das ist was, was dieses W hier macht. Und wenn man das falsch macht, dann kann man die Sätze alle nicht beweisen. Hat aber 25 Jahre für die Community gedauert, bis sie gemerkt haben, dass alles, was sie gemacht haben, falsch war. Und Franz Bader hat dann gezeigt, wie man es richtig macht und ihnen gezeigt, wie man es alles retten kann. Genau, wir hatten jede Menge Spaß. Gut, so. Wie macht man das mit der Unifikation? Und wir werden Unifikation als einen Kalkül aufschreiben. Und was dahinter steht, ist etwas, worauf ich so ein bisschen hinarbeiten will, ist, dass man Algorithmen sehr häufig sehr gut als einen Kalkül aufschreiben kann. Kalküle als etwas, wo man eine Problemstellung hat. In unserem Fall, man nehme zwei Terme, kann ich die gleich machen, A und B. Und dann gibt es ein Kalkül. Und er macht dann irgendwelche unanständigen Sachen und dann kommen wir in irgendeine Form, ja, eine andere Repräsentation, von der man die Lösung direkt ablesen kann. Sie erinnern sich sicher noch an die Schule. Ja? Sie haben irgendwelche Gleichungssysteme gehabt, drei oder vier Variablen, drei oder vier Gleichungen und dann haben sie irgendwelche sehr mechanische Dinge gemacht. Und dann sah das Biest nach einer Weile so aus. Und dann sah das Biest nach einer Weile so aus. X gleich 3, Y gleich 5, Z gleich 17 über 39. Und dann war es fertig. Warum? Weil diesem Gleichungssystem konnte man die Lösung direkt ablesen. Und das Schöne war, wir hatten Transformationsregeln von einem Schritt zu diesen Sachen und es hat einem keiner vorgeschrieben, in welcher Reihenfolge man sie machte. Es gab dann so ganz clevere, die konnten das in 4 Schritten und dann gab es weniger clevere, die brauchten dafür 9 Schritte, aber am Ende haben sie es alle rausgekriegt. Okay? Und im Prinzip, was sie damals hatten, war ein Algorithmus. Aber ein Algorithmus, der aufgeschrieben war in einer Weise, wo wir uns noch nicht festgelegt hatten, was nach was kommt. Das wäre also sozusagen eine Algorithmenklasse, von denen wo man getrennt hatte, das, was man machen durfte, von wie mache ich es denn schlau? Und das, wie mache ich es denn schlau, haben sie nach einer Weile rausgekriegt, typischerweise. Sonst essen sie wahrscheinlich erst in der Kunstgeschichte. Oder aber das sind zwei getrennte Aspekte. Und für viele Sachen, wenn man über die Algorithmen nachdenkt, braucht man nur das, was kann ich denn machen? Und weniger, was mache ich denn in welcher Reihenfolge wann? Ja? Also was wir machen werden, ist, dass wir Umformungen und Kalküle sind genau Umformen, werden wir aufschreiben, die es erlaubt, uns in die es uns erlaubt, den Algorithmus, nein, die Repräsentation des Problems in eine Form zu schreiben, von der man die Lösung gleich ablesen kann. Und wir werden, was wir Gleichungssysteme nehmen, also unsere ursprüngliche Gleichung ist sowas von welcher Form A, Fragezeichen gleich B. Kann ich die gleich machen? Und wir werden sehen, dass wir im Prinzip Mengen von solchen Gleichungen brauchen, weil manchmal kriegt man in einem Transformationsschritt mehr als eine Gleichung. Das heißt, wir werden uns Mengen von Gleichungen angucken und wir werden die einfach mit uns dazwischen schreiben. Ja, und wissen Sie ja, kann man umordnen, ist kommutativ und ist assoziativ. Das heißt, im Prinzip ist das eine Mengenschreibweise. Wir haben eine Menge von Gleichungen. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, dass wir uns angucken, wann können wir denn tatsächlich was abgucken? Und diese Analogie, die ich hier bemühe, sollten dringend eine Pause machen. Diese Analogie, die ich hier bemühe, ist insofern sehr genau, als dass dies hier, dass im Wesentlichen dieses hier die gelöste Form ist. Ja? X gleich irgendwas, Y gleich irgendwas, Z gleich irgendwas. Davon kann man die Lösung genau ablesen. Und wenn Sie sich diese Gleichungsmengen angucken, dann ist eine gelöste Form gerade eine, dass die von der Form ist x1 gleich b1 und xn gleich bn, wo die x'e genau einmal vorkommen. Das war schon auf der Schule so. Ja, wenn Sie hier hatten x gleich 3, y gleich 5, x gleich 7, dann war was schiefgegangen. Oder wenn da steht x gleich 3, y gleich 5x, z gleich 7x plus 9y, dann waren sie noch nicht fertig. Ja? Genau das gleiche passiert. Wenn wir diese Form haben, nennen wir das eine gelöste Form und wir können diese Substitution sofort ablesen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist von dieser Form ein Gleichungssystem, wo wir die Lösung nicht ablesen können, transformieren in diese Form, wo wir die Lösung direkt ablesen können. Gut, das machen wir nach der Pause. Und in der Pause werde ich diese Evaluationstanz verteilen, oder? Machen wir mal weiter. Also, als letztes habe ich Sie versucht zu überzeugen, dass diesen Algorithmus der Algorithmus der Unifikation aufgeschrieben wird als ein Transformationssystem, also ein letztlich Kalkül. Wir fangen an, wir haben Repräsentationen, Gleichungssysteme und wir haben gelöste Formen, die im Wesentlichen sowas Ähnliches sind wie die Diagonalformen in der Schule. Und was wir machen, und das haben sie in der Schule nie so explizit gemacht, aber das muss man machen, das hat natürlich auch irgendjemand für ihren Schulstoff mal gemacht, der hat sich nämlich überlegt, wie ist das denn mit den gelösten Formen hier? Haben wir immer eine Lösung? Und wenn ja, was ist das für eine Lösung? Ja? Und genau das Gleiche machen wir jetzt auch. Wir haben uns angeguckt, was sind die gelösten Formen? Die gelösten Formen sind Formen der Form Variable gleich Term und Variable gleich Term. Wobei die X'e, die Variablen, erstmal alle unterschiedlich sind, sonst hat man Überbestimmtheit. Und außerdem dürfen die X'e in keinem der B's vorkommen. Ja? Wenn sie in irgendwelchen anderen B's vorkommen, dann hat man ein Problem, das man einfach noch weitermachen muss. Und wenn sie im gleichen B vorkommen, ja, wenn wir sowas haben wie x1 ist f von x1. Das wäre ein gutes Beispiel irgendwie in Beispiel 7 gewesen. Kann man das lösen? Na? Ich sehe Leute, die ganz verschämt und zaghaft den Kopf schütteln. Vielleicht können sie auch ganz verschämt und zaghaft sagen, warum sie mal den Kopf schütteln. Ja? Na, welches gibt es denn? Nein, wir brauchen ja nur eins. Wir brauchen ja nur eine Substitution, die es löst. Genau, es ist irgendwie Mist, ne? Wenn wir jetzt einfach mal sagen, a für x1, dann haben wir a gleich f von a. Naja, das tut's auf keinen Fall. Ha, wir brauchen hier vorne irgendwo ein f. Ha, wie wär's denn mal mit f von y für x1? Naja, das ist f von y. Ah, das sieht ja schon mal gut aus. Aber leider f von y. Und wenn Sie sich's angucken, dann wird egal, was man macht, immer ein f mehr haben. Okay? Das heißt, solche Biester lassen sich nie lösen. Das müssen wir uns merken. Okay? Gut. Das ist der Grund, warum wir sagen, die x, y dürfen nirgendwo in den Bs vorkommen. Da dürfen ruhig Variablen vorkommen, bloß keine von den x, y. Und dann können wir die Lösung ablesen. Okay? Und wir haben großes Glück, dass die offensichtliche Lösung, die ich mit Sigma E bezeichnen will, dass die der allgemeinste Unifikator ist. Das können wir uns leicht überlegen, ja? Wir haben eine gelöste Form, x1 gleich b1 bis xn gleich bn, und dann haben wir Sigma E in der offensichtlichen Art und Weise. Und jetzt behaupten wir, das ist der allgemeinst mögliche Unifikator für dieses Base. Wir erinnern uns, ein Unifikator ist allgemeiner als ein anderer, wenn man ihn weiter instanzieren kann zum anderen. Also auf gut Deutsch, Sigma ist allgemeiner als Theta, wenn es ein Rho gibt, so dass, wenn ich erst Sigma mache und dann Rho hinterher instanziere, dass mir das Theta gibt. Okay? Das heißt, wenn Sigma der allgemeinste Unifikator ist, muss für jeden anderen Unifikator gelten, dass ich so ein Rho finden kann, dass, wenn ich das hinterher schalte, ich Theta kriege. Gut, das machen wir jetzt. Ja, angenommen, ich habe einen Unifikator Theta, der dieses Gleichungssystem löst, dann weiß ich ja, Theta von Sigma I muss Theta von Bi sein. Und da sagt mir, naja, und da dieser Unifikator gerade Bi für Xi ist, ist dieses Bi gerade Sigma Epsilon von X. Oder in anderen Worten, das Rho, was ich für Theta finde, ist Theta selber. Insbesondere kann ich immer so ein Rho finden, nämlich gerade Theta selber, Bums. Okay, das heißt, was wir jetzt rausgekriegt haben, ist diese Diagonalform, und das ist eben genau das, was wir hier als gelöste Form haben, gibt uns direkt einen allgemeinsten Unifikator. Damit ausgerüstet, können wir den Algorithmus niederschreiben. Wir brauchen im Prinzip nur drei Transformationsregeln. Ich will sie Ihnen kurz erklären. Wenn wir ein Gleichungssystem haben, das ein Paar hat, eine Gleichung hat, die schon gelöst ist, schmeißen wir sie einfach weg. Die gibt uns keine neue Information. Ja? Wenn ich ein Paar habe, was zwei Terme hat, die beide mit f anfangen, und weil wir f hat eine fixe Stelligkeit, also müssen die gleich viele Argumente haben, die Argumente können aber verschieden sein, ja, dann kann ich aus dieses hier transformieren durch, was wir Dekomposition nennen, zu einem Gleichungssystem, wo wir einfach die Argumente vergleichen. Ja, wir rupfen das F weg und vergleichen die Argumente. Und dann kommt eine Regel, die es in sich hat. Das ist die Eliminationsregel. Wenn ich ein Gleichungssystem habe, was ein Paar hat, was von der Bauart ist, Variable gleich Term, und es nicht von der Bauart ist, wo das x in dem Term vorkommt, dieses hier wäre nämlich nicht lösbar, dieses hier ist potenziell lösbar, ja, dann eliminiere ich einfach das x, indem ich ersetze. Sie erinnern sich, genau das haben Sie in der Schule getan. Wenn Sie nämlich in der Dreiecksform waren und Sie hatten hier unten irgendwo z gleich 5, dann haben Sie alle anderen z ersetzt durch z gleich 5 und haben weitergemacht. Ja? Gut. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche, das dieses hier auch macht. Und dieses hier, diese letzte Bedingung, die wir da oben haben, das ist einfach eine Terminationsbedingung. Denn Sie können sich ja vorstellen, was wir hier machen, ist, wir haben ein Restproblem und wir haben ein Paar, was prägelöst ist. Ja? Das Einzige, was noch passieren kann, das ist schon in gelöster Form, das Einzige, was passieren kann, ist, dass es noch x in e gibt, die wir eliminieren wollen. Das ist eine Regel, die können wir beliebig oft anwenden, wenn wir hier aufpassen. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, weil es nichts bringt, immer wieder das x zu eliminieren, wenn es schon weg ist. Deswegen passen wir auf, dass das x tatsächlich noch irgendwo in e vorkommt. Okay? Und wenn es nicht vorkommt, wenden wir die Regel nicht an. Sodass man sie nicht zu häufig anwenden kann. Gut. Jetzt haben wir einen Kalkül. Der sagt mir im Wesentlichen, was ich machen kann. Der sagt mir noch nicht, was ich am cleversten mache. Wir haben also einen Algorithmus, der sozusagen eine ganze Familie von Berechnungen erlaubt. Und dann können wir die Frage der Kontrolle, wann mache ich was, können wir gesondert betrachten. Wir können aber schon über diesen Algorithmus sehr, sehr viel lernen. Zum Beispiel, wir können lernen, dass er, wie wir sagen, korrekt ist. Das heißt, wenn wir aus E ein F ableiten, also etwas von der Bauart machen, dann sind die Unifikatoren von F eine Teilmenge der Unifikatoren von E. Oder auf gut Deutsch, wir erfinden keine neuen Unifikatoren. Ja, wäre doch doof, wenn wir hier wieder, erinnern Sie sich an die Schule, wir können hier die Lösung ablesen, aber die Lösungen für das da interessieren uns gar nicht, die Lösungen für das da interessieren uns. Und das hat man in der Schule auch nie gesagt, ja, jeder einzelne Schritt, ja, soll doch bitteschön die Lösungsmenge unverändert lassen. Denn sonst lohnt sich das nicht. Richtig? Wenn ich plötzlich irgendwo Lösungen dazu erfinde und eine unlösbare in eine lösbare Gleichung transformiere, dann habe ich ein Korrektheitsproblem. Denn dann hat dieses hier Lösungen, die das da nicht hat. Also, korrekt heißt, dass alle meine Transformationen die Lösungsmenge höchstens kleiner machen. Es können Lösungen verschwinden. Da muss man sich darum kümmern. Und Vollständigkeit heißt gerade, dass keine Lösungen verschwinden. Und wenn wir Korrektheit und Vollständigkeit haben, dann hat man, dass dieses Ende der Transformation genau die gleichen Lösungen hat wie das Ende der Transformation. Und das ist das, was wir wollen. Und das kann man sich tatsächlich durch Angucken der Regeln einfach überlegen. Ja? Nämlich zum Beispiel, wenn ich einfach eine triviale Gleichung wegschmeiße, dass das die Lösungsmenge nicht ändert, weil dies hier hat ja keine Information. Hier muss man ein bisschen arbeiten, ja? Dass es hier keine Lösung kaputt geht. Korrektheit und Vollständigkeit kann man sich überlegen. Da muss man sich die Lösungsmengen genauer angucken. Ja, außerdem, weil bei der Substitution mit dem F nie was passiert, ist es klar, dass die Lösungsmengen hier erhalten bleiben. Man kann sich über Konfluenz Gedanken machen. Man kann sich Gedanken machen darüber, in welcher Reihenfolge führe ich die Dinge aus? Oder insbesondere, auf welches Paar wende ich sie an? Und es stellt sich raus, dass das einen Unterschied macht. Daran, wie viele Schritte man ausführen kann. Wofür es keinen Unterschied macht, ist, was das Ergebnis hinterher ist. Man kommt immer bei der gleichen gelösten Form an. Egal, welche Reihenfolge ich da nehme. Kann man sich auch überlegen. Machen wir im Moment nicht. Ja? Und wenn wir wissen, dass es konfluent ist, dann wissen wir zum Beispiel, ohne dass wir uns irgendwie über Strategien, wie wir möglichst schnell zu irgendwie so einer Sache kommen, dass das Problem unitär ist, dass es genau einen allgemeinsten Unifikator gibt. Weil es gibt genau eine gelöste Form, bis auf Umordnung. Ja? Das heißt, es kann nur eine Lösung geben oder keine, wie wir wissen, manchmal gibt es keine. Also wenn wir bei einer gelösten Form rauskommen, wissen wir, dass wir den Unifikator gefunden, den allgemeinsten Unifikator gefunden haben. Und wenn wir nicht zu einer gelösten Form kommen, lässt sich das nicht lösen. Das ist, was Korrektheit und Vollständigkeit uns sagen. Und Konfluenz sagt uns, es gibt auch nur eine Lösung. Okay? Also ich versuche im Moment hier zwei Dinge auf einmal. Ich versuche einerseits, ihnen Unifikation beizubringen. Und zum anderen versuche ich sie davon zu überzeugen, dass manchmal es wirklich gut ist, Algorithmen so aufzuschreiben. Also sie haben hier kein For, While und so ein Krempel, kein Pseudocall. Warum? Weil wir uns noch nicht festlegen, welches wir machen. Ja? Dieses Zeugs hier sagt uns, was die Transformationen, die sie durchführen könnten, machen würden. Und wir können schon sehr viel sehen daran. Okay. Und wir können sogar noch was sehen. Also, ach, erstmal ein Beispiel. Ja? Beispiel. Irgendwie groß und hässlich ist gleich irgendwas groß und hässlich. Ja? Was können wir da machen? Wir sehen F angewandt auf irgendwas, gleich F angewandt auf irgendwas. Da können wir die Dekompositionsregel nehmen. Das heißt, wir rupfen die Fs runter und vergleichen die Argumente. Gut, jetzt habe ich hier schon zwei, Gleichungen. Und was mache ich jetzt? Ach, ich entscheide mich erstmal hier für diese Gleichung und rupfe die Gs runter, ja. Dann haben wir x gleich a und x gleich z und dieses hier bleibt, wie es ist, ja. Genau wie es ist. E bleibt, wie es ist. Wir rupfen einfach das Kopfsymbol runter. Gut. Dann entscheide ich mich, aha, dann will ich hier mal wieder ein bisschen dekomponieren und dann kriege ich diese drei. Ja. Statt vier kriege ich nur drei, weil ich zweimal a gleich z habe. Und deswegen kriege ich nur diese drei gleich. Jetzt sehe ich, ich habe hier ein x gleich a, aber das x kommt an anderen Stellen auch wieder vor. Ja? Das heißt, ich kann Elimination anwenden und kriege x gleich a, das habe ich einfach runterkopiert, und a gleich z und a gleich z. Okay? Dieses hier ist jetzt gelöst, dieses Paar. Nämlich das x kommt nirgendwo anders vor. Also kann ich mir ein anderes Paar wählen hier. Ich habe hier ein Paar aus Z und A und kann das an anderer Stelle eliminieren. Und kriege ein A durch A gleich A, Trivialität, und kriege eine gelöste Form. Ja, das ist Diagonalform, X gleich A, Z gleich A. Und X und Z kommen nirgendwo anders vor, also kann ich den allgemeinsten Unifikator direkt. Hier habe ich jetzt mal eine Variante, ja, dieses B, ich dekompositioniere dreimal, kriege dieses hier, eliminiere X, ja, kriege das, eliminiere, was eliminiere ich, Z und kriege etwas, was unlösbar ist. Ja, das sind sozusagen die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Diese Biester sind nicht unifizierbar. Und wegen Korrektheit und Vollständigkeit weiß ich, dieses hier ist offensichtlich nicht lösbar, weil ich A nie gleich B machen kann. Und weil sich die Lösungsmenge überall die Transformationen erhalten hat, weiß ich, das Ursprüngliche war auch nicht lösbar. Gut. Jetzt kommt noch etwas. Das haben wir am Anfang bei den aussagenlogischen Tableaus schon gesehen, nämlich einen Terminationsbeweis. Ja, Terminationsbeweis heißt, dass wir, egal was für ein Problem wir kriegen, dass wir immer diese Situation haben. Wir fangen mit irgendetwas an und am Ende können wir keine Regel mehr anwenden. Ja? Das heißt, irgendwo bleiben wir mit unserem Kalkül stecken. Und wenn wir stecken bleiben, dann gucken wir, sind wir in einer gelösten Form oder nicht. Wir können nie unendlich lange rechnen hier. Und jetzt kann man sich fragen, das ist ja toll. Wie beweise ich das? Und wenn Sie sich erinnern, bei den Tableaus hatten wir auch gesagt, wir können nie unendlich lange ein Tableau expandieren. Irgendwann ist es saturiert. Und wir hatten uns überlegt, dass das daran liegt, wie viele Junktoren da drin sind. Und bei jeder Regel blieb sozusagen ein Junktor auf der Strecke. Das heißt, wir mussten nur die Junktoren zählen. Und wenn Sie sich überlegen, was da passiert ist, wir haben eine Abbildung gemacht von Termen in Zahlen. Und wir wissen, dass wir in Zahlen nur endlich oft, also in natürlichen Zahlen, nur endlich oft absteigen können. Ja, wenn Sie anfangen mit 17, können Sie höchstens 17 Mal runtergehen und dabei echt kleiner werden. Hier ist es ein bisschen komplizierter und das ist eine ganz typische Situation für Terminationsbeweise, deswegen möchte ich das hier gerade nochmal vorführen. Das ist etwas, was Sie sehr häufig finden werden. Wenn Sie die Termination eines Algorithmus sich überlegen, dann ist es typischerweise so, dass Sie irgendetwas zählen. Das Zählen heißt abbilden in die natürlichen Zahlen und dann wissen Sie, es geht nur endlich oft. Manchmal, also sehr häufig, reicht es mit dem einfachen Zählen nicht aus. Was man da braucht, sind was wir noetherische Ordnungen nennen. Mengen, die eine kleiner Gleichrelation haben, oder eine kleiner Relation ist noch wichtiger, die nur endlich oft nach unten gehen kann. Und für uns die komplizierter sind als die natürlichen Zahlen. Und da gibt es ein paar Tricks. Sie kennen sicher die lexikografische Ordnung, Telefonbuchordnung. Ja, wenn Sie eine Ordnung auf den Buchstaben haben, A, B, C, D, E, F, G und so weiter, ja, dann können Sie die anheben auf Strings. Ja? Das ist allen bewusst. Und den Satz, den wir gerne verwenden wollen, ist, dass wenn die Buchstabenordnung noetherisch ist, ist auch die lexikografische Ordnung noetherisch. Das ist das, was wir verwenden. Das heißt, wir haben ein komplizierteres Gebilde, nämlich Strings oder Listen. Und die können wir ordnen, wenn wir eine Ordnung haben. Es gibt noch eine ähnliche Sache. Es gibt die Multimengenordnung. Wissen Sie, was Multimengen sind? Multimengen sind im Prinzip wie Mengen, außer dass man Verdoppelung zulässt. Also, das hier ist eine wunderbare Multimenge und als Multimenge ist es nicht das gleiche wie A, B, C. Ja. Und was man jetzt machen kann, man kann sich überlegen, dass man, wenn man eine Ordnung auf Elementen der Mengen hat, dann kann man die anheben auf Multimengenordnungen, auf eine Multimengenordnung, die sagt, eine Multimenge ist kleiner, wenn ich irgendein Element durch beliebig viele kleinere ersetze. Und mit diesen beiden Fakten, und das werden wir uns das nächste Mal angucken, ja, kann man eine Ordnung, also eine Abbildung von Gleichheitssystemen in eine lexikografische, also in Tupel von einerseits von Zahlen und Multimengen von Zahlen finden, so dass wir nur endlich oft nach unten kommen werden. Okay? Eine leichte Verallgemeinerung dessen, was wir bei Tableaus gemacht haben. Da haben wir einfach gezählt und in eine nötische Ordnung, nämlich die natürlichen Zahlen mit kleiner. Und hier gehen wir in Lexikon, in Tupel von Multimengen. Das ist aber auch nötisch. Und da bilden wir ein. Und das Argument ist dann das gleiche. Wenn wir unendliche Ketten von Transformationen hätten, gäbe es in diesem Tupeln von Multimengen auch unendliche Ketten. Da ist es aber nötig, das heißt, das gibt es nicht. Also kann es hier keine unendlichen Transformationen geben. Und das ist ein ganz typisches Argument. Das werden Sie in der theoretischen Informatik immer mal wieder hören. Und der Abschott für uns ist, dass Unifikation entscheidbar ist. Und das wollten wir machen. Also es ist algorithmisch. Gut, aber das machen wir am Montag.